Das Wechselbad der Gefühle geht weiter, diesmal im positiven Sinne. 3:1 hat RWE gestern Abend gewonnen an der Hafenstraße gegen Hoffenheim 2. Wir besprechen vor allem die Leistungen der Spieler, die gestern positiv herausgestochen sind, und beschäftigen uns nochmal mit dem Thema, das viele Menschen emotionalisiert hat, nämlich die rote Karte gegen Klaus Jasula.
Von der Hafenstraße. Inside RWE. Ein Podcast der WAZ.
Hallo liebe RWE-Fans, wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Katrin Böcker und mit mir im Studio sind die RWE-Experten Martin Herms und Christian
Hallo.
Brausch.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid. Ja, gestern Abend gab es einen 3:1-Sieg an der Hafenstraße zu Hause gegen Hoffenheim 2 und ich hatte echt ein bisschen so ein Déjà-vu, weil gefühlt jedes Mal, wenn man denkt, okay, wenn RWE jetzt das nächste Spiel verliert, dann brennt vielleicht noch nicht komplett der Baum, aber er fängt schon so leicht an zu lodern. Dann kommen sie so stark wieder zurück und zeigen wieder eine richtig gute Leistung. Martin, an welchen Stellschrauben ist denn da gedreht worden, dass es diesmal so gut gelaufen ist?
Ja, erstmal war es eine super gute Reaktion von Rot-Weiß Essen, wie du schon sagst. Ne? Also ich glaube, bei der Niederlage, man kennt die Hafenstraße,
ja.
Hätte sicherlich mal Diskussionen gegeben. Aber Fakt ist, man hat eine ganz andere Mentalität an den Tag gelegt. Man hat viel, viel besser verteidigt, mit etwas mehr Leidenschaft noch gespielt. Und man hat ja das Spielsystem etwas dem Gegner angepasst, beziehungsweise es wurde RWE auch so aufgezwungen. Ne? Die TSG Hoffenheim ist eine extrem spielstarke Mannschaft. Als ich in den ersten 20 Minuten gesehen habe, technisch, taktisch, läuferisch, also da habe ich schon gedacht, oh, das wird wirklich eine ganz harte Nuss heute. Aber RWE hat es dann ganz gut gemacht und ich finde, in so einem Spiel gegen eine spielstarke U23 kannst du ruhig mal dem Gegner den Ball überlassen. Ich meine, statistisch, die hatten über 70% Ballbesitz. Ja. Am Anfang kann man gegen eine U23, die so spielstark ist, vielleicht machen. Ob das jetzt so für die Zukunft das Modell ist, es wird sicherlich gegen Gegner wie RWO, Schweinfurt, Viktoria Köln etc. nicht möglich sein. Da muss man auch selbst mal was mit Ball machen. Aber ich glaube, an dem Tag hat das gut funktioniert. Und es hat dann auch eben gepasst vom Spielverlauf her. Man hat dann dieses erste Tor erzielt, so quasi so ein bisschen aus dem Nichts durch Yannick Mause. Die beste Nachricht des Tages eigentlich aus RWE-Sicht, der Knoten ist endlich geplatzt. Und dann, war es dann auch kein Zufall, dass wenig später das zweite fiel, wenn es dann einmal läuft für einen Stürmer. Und so ist RWE dann in einen Flow gekommen, hat das dann ganz ordentlich wegverteidigt, auch wenn die Hoffenheimer irgendwie sich nie haben abschütteln lassen. Auch in der zweiten Halbzeit haben die ja wirklich sehr, sehr ordentlich gespielt, gerade in den ersten 10 Minuten nach der Pause. Da machte man das 3:0 dann und das passte dann alles aus RWE-Sicht.
Mhm. Möchtest du was ergänzen? Teilst du die Analyse?
Man hatte so ein bisschen das Glück, was man zu Hause auch gegen Hansa Rostock hatte, wo vieles für einen lief, dass Hoffenheim diesen Fehler hatte, den U23-Teams oft haben, dass man einfach in Schönheit gestorben ist. Ne, man hat alles versucht, aber man hatte auch das Gefühl, dass sie gerne den Ball dann wirklich über die Linie tragen würden und dann immer so die letzte Effizienz gefehlt hat. Und das kam RWE natürlich zugute. Dann das dritte Tor war abseits, da war auch wieder so ein Schiedsrichterfehler, den man hätte man sehen können.
Ja.
Oder diesmal vom Assistenten.
Ja. Genau, diesmal. Zugegeben, bei Ramin Safi, bei dem Tempo ist das auch nicht so einfach, dann glaube ich, da hinterher zu kommen.
Das war jetzt nicht die eine, das war jetzt nicht nur die Schuhspitze, sondern
war es eine klare Fehlentscheidung.
Bisschen mehr. Wenn man jetzt in so einer Situation ist, dann braucht man das auch wie zuletzt gegen Rostock und in Mannheim hatte man nichts davon. Jetzt lief es wieder für RWE und man hat sich das dann aber wirklich durch eine kämpferische Leistung auch erarbeitet, dieses Quäntchen Glück.
Also Haltung, Mentalität, Verteidigungsmentalität, die Uwe Koschett immer fordert, die waren auf jeden Fall top. Aber wenn du natürlich so spielst und dem Gegner den Ball überlässt, dann bist du natürlich auch sehr, sehr abhängig vom Spielverlauf. Ne? Also das ist dann sehr günstig, dass du dann nach 18 Minuten mit 1:0 in Führung gehst. Wenn es dann umgekehrt passiert, dass du dann in Rückstand gerätst, dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig, weil dann musst du dein Spiel plötzlich umstellen. Und das ist dann eben so die Gefahr bei so einer Herangehensweise. Aber nochmal, gegen den Gegner war anders, das gestern okay.
Anders hätte man es sich lösen können. A, hat man nicht die Mittel, spielerisch mitzuhalten. Mhm. Dann die Situation mit dem 1:6 gegen Mannheim. Man musste diesen Ansatz wählen. Und es hat wirklich jeder Knallgas gegeben. Also auch jetzt, ob es ein Yannick Hofmann war, nach der Halbzeit, der reinkam und dann gegen Zeitler gespielt hat, als sie so ein bisschen umgestellt haben. Die Hoffenheimer.
Den hast du gar nicht gesehen, ne?
Genau, und der hat sich in die Zweikämpfe mit dem geschmissen. Das war schon extra klasse. Und anders geht's eben nicht, ne? Wenn man spielerisch dann ein bisschen unterlegen ist, dann muss man halt so wettmachen und dementsprechend die Reaktion war top.
Ihr seid schon mittendrin. Wir wollen uns ein paar Szenen genauer anschauen.
Szene des Spiels.
Christian, starte du doch mal.
Ja, das war nicht das 1:0 an sich, sondern die Szene vorher. So das beste Beispiel, wie man einen Gegner ins Spiel holt. RWE hatte wirklich zu kämpfen, ne, hatte viel Probleme da, Hoffenheim irgendwie Paroli zu bieten und hat es über diese Zweikampfhärte versucht. Und dann kam dieser erste Angriff und das hat auch Hoffenheims Trainer nachher moniert, wo er sagte, in manchen Sachen sind wir noch nie erwachsen genug, also so sinngemäß hat er es formuliert. Und es war ausgerechnet der ehemalige Essener, Amai Muni, ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus. Ja. Der ansonsten ein tolles Spiel gemacht hat. Sehr auffällig war
Brumme defensiv. Wie der Brumme dann das gemacht hat nach 8 Minuten.
Ja. Und hat aber dann Essen ins Spiel geholt mit seinem Fehler. Denn erst hat er versucht, einen Essener zu tunneln, was ihm geglungen ist. Dann hat er trotzdem den Ball verloren, hat ihn sich wiedergeholt. Hat wieder versucht, am eigenen Strafraum zu fummeln. Und daraus entstand dann der Einwurf, aus dem das 1-0 fiel. Kann man trotzdem verteidigen. Aber die ganze Szene hätte nicht entstehen dürfen, wenn er einfach dann mal erwachsen geklärt hätte und einfach das Ding nach vorne gehauen hätte. Und das war für mich so die Szene, denn RWE hat irgendwie versucht, den Spiel zu finden, hat es aber nicht richtig geschafft. Auch diese Spitzen, die man setzen wollte, dass man Safi geschickt hat, hat bis dahin noch nicht so funktioniert. Und ja, da hat der Gegner dann Essen einmal die Tür geöffnet und war dann auch so ein typisches Tor, ne? Also war 2-3 Mal Querschläger, dann von einem Hoffenheimer vorbereitet. Also passte alles in dieser einen Szene zusammen, aber die hätte nie entstehen dürfen, eben wenn der junge Mann da ein bisschen souveräner geklärt hätte.
Ja, und dann hat man eben diesen Dosenöffner. Eine meiner Lieblingsmetaphern im Fußball.
Ja, danach war es ein anderes Spiel. Von der einen auf die andere Sekunde war es ein anderes Spiel. Und dementsprechend kann man dem Ex-Essener danken. Hat er seinem Ex-Verein nochmal Gefallen getan.
Ja, nett von ihm.
Ja.
Martin, welche Szene möchtest du besprechen?
Ich habe mir das 2-0 ausgesucht. Wir haben jetzt sehr ausführlich über die individuelle Klasse der TSG Hoffenheim gesprochen. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass es auch im RWE-Kader sehr, sehr viel Qualität gibt. Allen voran bei Lukas Brumme in dieser Szene, was er da für einen Freischuss auspackt. Ich glaube so 25 Meter, absolut herausragend. Das war ein wichtiges Geschoss, das dann an die Latte knallte. Und dann stand Yannick Mause eben da, wo ein Stürmer stehen muss. Und ich bin mir sicher, diesen Treffer macht er, weil er vorher das erste Tor gemacht hat. Es gibt ja einfach so als Stürmer ein gutes Gefühl. Und ja, das war Mittelstürmer-like, was er da gemacht hat. Aber wie gesagt, vorab 80% dieses Treffers gehören Lukas Brumme, was er da für einen ausgepackt hat. Was für ein überragender linker Fuß. Und generell möchte ich mal über Lukas Brumme sagen, der geht mir so ein bisschen unter. So in der Gesamtbewertung, weil man ja so quasi voraussetzt, dass er immer gut spielt. Und ich finde, er ist einer der wenigen, die wirklich konstant auf sehr, sehr hohem Niveau spielen. Ich fand auch in Mannheim war er noch einer der Besseren, habe ich ein bisschen anders gesehen als Trainer Kolschina, der ihn dann ausgewechselt hat zur Hauptzeit. Aber wenn der mit seinem linken Fuß mit dem Ball dann losmarschiert, das ist schon wirklich herausragend. Ich finde, er ist auch defensiv besser geworden in den Zweikämpfen. Das haben wir schon gegen Rostock gesehen, wie er sich da in alles reinwirft und kurioserweise, wo packt er diese Einwürfe aus? Also der muss ja wirklich bei Tom Mussier in die Schule gegangen sein. Wie der die Dinger da reinschleudert, ist ja jetzt auch kein Kraftpaket. Ne? Und also Hut ab, da hat man
aber mittlerweile hat jeder Verein gefühlt so einen. Ne? Also Hoffenheim hatte auch einen, der bis weit in den 16er da geschafft hat, bis zum Elfmeterpunkt. Nur Essen hat diesmal besser verteidigt.
Ja. Aber wie gesagt, Brumme hat natürlich jetzt auch Konkurrenz bekommen, schon in der Rückrunde. Matti Wagner ist ja auch kein Schlechter gewesen, den hat er klar verdrängt. Franci Bulbari finde ich auch richtig, richtig gut. Ne, der kommt ja immerhin aus Freiburg, hat Ambitionen auch höher zu spielen. Er kommt an Brumme einfach nicht vorbei, weil der eben jetzt so dieses Gesamtpaket hat. Nach vorne hin war Brumme immer gut, aber mir gefällt besonders gut, wie er sich momentan defensiv anstellt.
Mhm. Yannick Mause, du hast ihn schon angesprochen, über den wollen wir auch noch mal kurz reden. Er hat jetzt endlich sein erstes Tor oder seine ersten beiden Tore geschossen, hat doch nicht gedauert bis zur Rückrunde, wie Markus Stegmann uns schon mal so vorsorglich versucht hat, drauf vorzubereiten. Martin, du hast ja schon gesagt, vor 2 Wochen, glaube ich, er wird bald seine ersten Dinger machen. Und
wird er machen?
Gönnt man ihm
Markus
auch.
Markus Stegmann auch angesprochen, ist ja, was ist los? Der trifft doch jetzt schon, ne? Muss man nicht bis zur Rückrunde warten.
Ja.
Nee, das, das hat mich auch gefreut für ihn. Da fällt auch immer eine Last von den Schultern eines Stürmers. Er definiert sich über Tore, er muss Tore schießen, er ist deswegen geholt worden. Jetzt hat er sie endlich gemacht. Ich finde, so Mannheim war so ein kleiner Rückschritt, aber davor hat man ja leicht aufsteigende Tendenz bei ihm gesehen. Er war ja schon an dem Treffer beteiligt gegen Hansa Rostock. Die Luft reicht noch nicht für 90 Minuten. Das sieht man einfach. Ich glaube, er hat auch gestern so nach 55 Minuten gepumpt, ist er nach 63 auch raus. Aber solange er dann so viel geben kann in diesen 60 Minuten, ist das ja völlig in Ordnung. Und also er ist, wie ich finde, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, sowas wie ein X-Faktor für Rot-Weiß Essen. Wenn es Yannick Mause schafft, an seine Leistungen aus Ingolstadter Zeiten anzuknüpfen, dann kann er Rot-Weiß Essen auf ein wirklich ein höheres Level heben. Genau das hat RWE gefehlt, solche Mittelstürmer-Tore. Und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass er damit begonnen hat.
Nichts vergessen. Typische Tore von einem Strafraumstürmer. Beim ersten aus dem Gewühl als schnellster reagiert, dann beim zweiten auch wieder als schnellster reagiert und stand richtig. Mhm. Wird ihm sehr viel Auftrieb geben.
Ja, mit Sicherheit. Ein anderer Spieler, über den gestern häufig gesagt worden ist, das war sein bestes Spiel der Saison im rot-weißen Trikot, war Luca Bazzoli. Martin, ich erinnere mich, dass du damals über das Aachen-Spiel geschrieben hast, dass er da wie ein Fremdkörper agiert hat im Essener Spiel. Und gestern hatte man da auch den Eindruck, da ist irgendwie so der Knoten geplatzt. Er hat ja dann selber auch zu dir im Interview gesagt, es braucht manchmal so ein bisschen, bis man angekommen ist, wenn man neu in eine Mannschaft kommt. Aber jetzt mittlerweile ist er gut auf Kurs.
Genau, er hat seinen Platz gefunden. Natürlich war er gefragt. Also Luca Bazzoli musste jetzt liefern. Klaus Jasula war gesperrt, Tom Mustier war gesperrt und ja, dann spricht es natürlich dann für diesen enormen Kader von Rot-Weiß Essen, ne? Für diese hohe Qualität. Du musst auf zwei Spieler auf dieser Position verzichten und dann bringst du erst Luca Bazzoli und dann Torben Müsel. Der eine ist letztes Jahr Stammspieler der zweiten Liga gewesen, Torben Müsel, ein herausragender Fußballer, der bei fast allen Drittligisten Stammspieler wäre. Das zeigt einfach, wie tief, wie gut dieser Kader von Rot-Weiß Essen ist. Und Luca Bazzoli hat wirklich das erste richtig, richtig gute Spiel gemacht von Anfang an. Hat mich total überzeugt, so in der Zweikampfführung hat er abgeräumt. Er war selbstbewusst, er wollte den Ball haben. Vielleicht spielen ja bei manchen Spielern solche Fehler irgendwie im Kopf eine Rolle, wie der ihm gegen Aachen unterlaufen ist, aber bei ihm überhaupt nicht so. Er wollte den Ball haben, er hat ihn gefordert, er hat Zweikämpfe gewonnen und ja, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Zeichen für RWE, gerade auch jetzt für die nächsten Wochen, wenn Jasula weiterhin fehlen wird.
Aber wir alle auch ein paar Minuten gebraucht, um reinzukommen. Er hatte
einen Fehlpass hat er gehabt.
Stockfehler hat er wieder gehabt, den am eigenen 16er relativ zum Beginn des Spiels, der diesmal keine Folgen hatte. Und danach war es wirklich deutlich besser. Und was Uwe Koschnit nachher gesagt hat, dadurch, dass Jasula und Mustier die ganze Zeit gesetzt waren, hat im Training quasi Müsel mit Bazzoli immer die andere Doppelsechs gebildet, sodass sie schon ein bisschen auf sich eingestimmt waren und das jetzt nicht ein völlig neues Terrain war, wo sie sich wieder zurechtfinden mussten.
Mhm. Einen Spieler gab es dann noch, der auf der Pressekonferenz von Uwe Koschniert ein Sonderlob bekommen hat, und zwar Marvin Obus. Christian, hat dich das überrascht, dass es genauso gesehen wie Koschniert?
Also diese Form der Anpreisung hat mich dann schon ein bisschen überrascht, dass er ihn so als Spieler des Spiels auserkoren hat, womit er recht hatte und was tatsächlich aufgefallen ist, dass er eine ganz andere Körpersprache hatte in den 27 Minuten, die er am Feld stand. Ich habe schon mal irgendwo geschrieben, er ist angelaufen, als gäbe es keinen Morgen. Ne? Also da war wirklich eine andere Körpersprache zu sehen. Und auch die Szene, wo er dann in einen Pfosten trifft, mit welcher Entschlossenheit er dann die Abwehrspieler abschüttelt und sich nicht einholen lässt, obwohl er, glaube ich, nicht der Schnellere von den beiden gewesen war.
Über den ganzen Platz gerannt.
Genau, also ich weiß nicht, was er mit ihm gemacht hat, oder auf jeden Fall war es eine andere Körpersprache. Und es war diese Mischung, die Uwe Koschnert eben sehen will. Ne? Dass er fußballerisch brillant ist, das weiß jeder. Aber er hat jetzt auch diesen Einsatz an den Tag gelegt und dafür hat er ihn jetzt gefeiert. Hat ja dann auch nochmal betont, dass er es auch nicht immer so leicht hatte. Wurde von dir einmal als Porsche, der nicht in der Garage stehen darf, bezeichnet und danach auch mal ausgeschrieben. Ja. Und dementsprechend ja auch da mal so bewertet. Aber er hat halt noch nicht das gezeigt, was er selber auch von sich vielleicht erwartet. Und das war mit Sicherheit jetzt ein richtig, richtig guter Schritt, auch was eben seine Körpersprache angeht, um nächste Folgen zu lassen, und deshalb
ist eine gute Reaktion von ihm, dass er eben nicht beleidigt ist, sondern eben genau dann auch das tut, was der Trainer von ihm fordert und sich auch ein Stück weit anpasst. Also unter Dabrowski, da musste er einfach nur mit seinem fußballerischen Vermögen glänzen, das reicht ja dann da aus. Und Koschnert erwartet eben ein bisschen was anderes von ihm, dass er auch viel gegen den Ball arbeitet, und das hat er getan, und das ist auf jeden Fall, wie er sagte, ein guter Schritt. Ob er jetzt in der Startelf stehen wird in Aue, das wage ich mal zu bezweifeln, weil ich finde, Ramin Safi hat das auch sehr ordentlich gemacht. Das wird auch immer so ein bisschen vom Gegner abhängen, denke ich. Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Spielerprofile.
Aber er hat sich nachhaltig in Erinnerung gebracht, ganz einfach.
Ja, es ist halt ein erster wichtiger Schritt. Es ist ein erster wichtiger Schritt. Er hat gesagt, okay, ich bin anpassungsfähig, ich arbeite auch gegen den Ball, und von daher hat er gezeigt, dass man dann auf ihn setzen kann.
Und das ist, was Uwe Koschnert gefordert hat. Er sagt, es ist ein Geben und Nehmen. Ich gebe, indem ich mein System teilweise sogar für ihn verändert habe, hat er so gesagt, dass er auf die Viererkette auch wegen Marvin Obus umgestellt hat. Und auf der anderen Seite verlangt er, dass ein Spieler, der so viel Qualität mitbringt, sich aber auch auf den Stil der neuen Mannschaft einstellt. Und das scheint Obus jetzt nach und nach besser hinzubekommen.
Okay. Also die Kurve zeigt aktuell wieder nach oben, 5. Tabellenplatz, RWE wieder oben dran. Wir werden schauen, wie es am Wochenende dann weitergeht. Jetzt wollen wir aber noch über was anderes sprechen.
Top-Thema der Woche.
Nämlich über Klaus Jasula, der sich ja beim Spiel gegen Mannheim eine rote Karte eingefangen hat, die ja eigentlich, egal wen man fragt, da sind sich schon alle ziemlich einig, dass die nicht berechtigt war, weil er den anderen Spieler überhaupt nicht richtig getroffen hat. Jetzt ist immer noch die Frage, was wird das für Folgen haben? Der DFB-Kontrollausschuss hat gefordert, dass er 4 Spiele gesperrt wird, 2 für das Foul und nochmal 2, weil er den Schiedsrichter am Arm gepackt hat, weil er da offenbar noch mit ihm diskutieren wollte. Und RWE hat jetzt Widerspruch dagegen eingelegt. Zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung wissen wir noch nicht, was dabei rausgekommen ist. Wir wissen nicht, ob das heute entschieden wird oder morgen oder wann auch immer. Aber ich würde gerne wissen von euch beiden, glaubt ihr, dass RWE da erfolgreich sein könnte mit dem Widerspruch oder ist das eher aussichtslos?
Also viel werden sie nicht ändern können. Es wird jetzt darum gehen, ob es 4 oder 3 Spiele werden, weil so folgt man diesem komischen Regelbuch des DFB. Dann ja, ist es zumindest logisch erklärbar, wie sich das Ganze zusammensetzt, weil, wie du schon gesagt hast, Spiele gibt es für ein Foulspiel, das nicht rotwürdig war, eine Regel. Da kann man sich ja wirklich nur an den Kopf fassen. Das hat ja auch Christian Flüttmann im Magenta-Interview völlig zu Recht angeprangert. Warum wird ein Spieler nachträglich noch, also zusätzlich noch bestraft? Die Mannschaft und er wurden ja schon bestraft im Spiel durch die rote Karte. Und warum wird ein Spieler bestraft, wenn es doch völlig offensichtlich ist, dass es eben kein rotwürdiges Foul war? Ja. Das ist auf jeden Fall eine Regel, die sollten sich die Herrschaften beim DFB wirklich nochmal überlegen, ob sie das ändern wollen. Das müssen sie unbedingt ändern, weil es ist völliger Schwachsinn, so etwas zu tun. Dazu kommt eben, wie du schon sagtest, das Greifen. Ich sag mal so, 2 Spiele wären aus meiner Sicht völlig gerechtfertigt gewesen, weil das darf sich Klaus Jasula nicht erlauben. Ich glaube, das weiß er auch selbst. Die Reaktion war einfach übertrieben. 2 Spiele wären okay, aber ich finde 4 Spiele in Summe für ein Foul, das gar nicht rotwürdig war, zu geben, ist einfach viel zu viel und ja, unterstreicht einfach nur, dass es da fehlendes Fingerspitzengefühl gegeben hat bei der Entscheidungsfindung.
Ich glaube nicht, dass sie was ändert. Der DFB ist nicht bekannt dafür, dass er da milde walten lässt. Und es gab auch, glaube ich, schon andere Fälle, wo dann Einsprüche zurückgewiesen wurden. Und ja, man muss einfach an die Wurzel des Übels und einfach solche Sachen in Zukunft anders gestalten. Denn ja, wir haben es schon ein paar Mal geschrieben, in der ersten und zweiten Bundesliga hast du den VAR, dann wird der Schiedsrichter im Idealfall rausgerufen, sieht, das war gar kein Foul oder kein rotwürdiges Foul und nimmt die wieder zurück und dann geht's einfach weiter. Und in der dritten Liga hat man diese Möglichkeit eben nicht. Also muss man die Möglichkeit zumindest haben, im Nachgang zu sagen, es war kein Foul, die rote Karte hätte es eigentlich gar nicht so geben dürfen. Dann sind wir immer noch beim Schiedsrichter an Arm packen und vielleicht Geldstrafe oder eine kürzere Sperre. Aber diese 4-Spiele-Sperre, das ist tatsächlich ein Treppenwitz.
Also ja. In Summe ist es einfach zu viel. Man muss sich mal überlegen, es sind ja in Summe dann 6 Spiele mit Tom Mustier. Bei Tom Mustier war es ja der gleiche Fall. Mhm. Auch da hat sich herausgestellt, das war maximal ein gelbwürdiges Foul und er wird dann trotzdem nochmal 2 Spiele gesperrt. Also ich kann mit dieser Regel einfach nichts anfangen. Die muss weg.
Plus das Spiel, wo du in Unterzahl bist, kommt auch noch dazu. Also du hast
wirklich Wie kann ich denn so engstirnig sein und wirklich so einen Mist verzapfen? Also das ist völlig offensichtlich, dass es da keine Sperre geben darf und einfach nur, ja, weil es im Regelbuch steht, dann ziehen wir das durch. Da sollte der DFB ganz dringend überdenken. Und der Fall hat ja genug Aufmerksamkeit bekommen. Vielleicht ist das so ein kleiner Denkanstoß.
Ja. Vielleicht im Endeffekt wie beim VAR. Es geht ja wirklich darum, dass dann wirklich grobe Fehlentscheidungen irgendwie korrigiert werden und nicht jedes kleine Zimperlein, wo man in jede Richtung argumentieren kann. Aber das war halt so eine Nummer. Und
das war eine ganz klare
Fehlentscheidung. Da sollte in Zukunft ein bisschen anders gehandhabt werden.
Und 1.000 Euro Strafe soll er auch noch bezahlen.
Ja, 1.000 Euro. Soll der Spieler, das geht jetzt aber, da geht es um die Kritik an den Schiedsrichtern. Klaus Jasula hat Strafen Geldstrafen kann er sein. Ich glaube, so klar, dass er sich geäußert, auch, aber er hat Strafen gefordert für Schiedsrichter, die krasse Fehlentscheidungen begehen. Finde ich auch so ein bisschen wenig Fingerspitzengefühl dafür, jetzt da noch 1.000 Euro dem Spieler aufzubrummen. Letztlich hat er niemanden beleidigt, der hat seine Meinung gesagt. Er hätte sich das natürlich klemmen können, weil irgendwie lässt einer das Gefühl nicht los, dass das auch dann so ein bisschen eine Rolle gespielt hat bei der Entscheidungsfindung, was das Strafmaß angeht, auch wenn es vielleicht dann schwarz auf weiß erklärbar ist. Aber natürlich wollte man da möglicherweise auch ein Exempel statuieren. dass Kritik in der Form unerwünscht ist an den Schiedsrichtern. Ja, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen dünnhörtig vom DFB, da jetzt auch noch irgendwie dem Spieler so eine Geldstrafe aufbrummen zu wollen.
Ja, ich finde es auch ein bisschen schade, weil also Geldstrafen für Schiris muss jetzt vielleicht nicht sein, aber man hat ja gesehen, dass es aus der Emotion heraus gesagt wurde. Und das ist ja auch eigentlich das, was wir an Jasula schätzen, dass er jemand ist, der Klartext redet, der keine Phrasen drischt, sondern der auch einfach mal sagt, was er denkt. Und dann finde ich es irgendwie ein bisschen, ja, einfach ein bisschen schade, wenn er dann dafür bestraft wird, dass er sich menschlich zeigt am Ende des Tages.
Das auf jeden Fall, zumal es nach einer roten Karte, die ungerecht war, und nach einem 1:6 in Mannheim, sollte man manchmal 5 gerade sein lassen, aber...
Ja, wie sollen die Spieler denn reagieren? Klar, im Endeffekt darf man nicht greifen, aber ist doch logisch, dass du dich darüber aufregst.
Ja, er hat aber wirklich keinen Vernichter, der hat keinen persönlich angesprochen und dementsprechend wird es keine Geldstrafen geben, weiß sowieso jeder für Schiedsrichter, und es sollte zumindest die Möglichkeit geben, dass solche Fehler im Nachgang korrigiert werden, und dann wäre, glaube ich, allen zu Genüge getan. Und um nochmal etwas Gutes über Schiedsrichter zu sagen, der Schiedsrichter gestern hat sehr viel gute Kritik bekommen, vor allen Dingen was die Kommunikation auf dem Platz angeht, das muss also richtig, richtig gut gewesen sein. Der hat auch RWE noch nie gepfiffen vorher, ich hatte extra mal geguckt, war also seine Premiere, und jetzt abseits von dem 3:0, was nicht hätte anerkannt werden dürfen, wurde da sehr, sehr positiv berichtet, und das ist eben immer das Wichtigste, dass der Schiedsrichter nahbar ist, dass der Schiedsrichter auch mit dir in die Kommunikation geht, auch wenn er eigentlich nicht mit vielen sprechen soll, aber nur so geht's. Wenn du da einen hast, der gefühlt 5 Meter über dir steht, weil er keine Lust hat, mit dir zu reden, dann hast du von Anfang an ein schlechtes Gefühl, und das muss gestern anders gewesen sein, also dann auch mal daher ein Lob.
Gibt nichts Schlimmeres, auch weiß ich ja noch aus aktiven Zeit als Fußballer, wenn der Schiri arrogant wirkt, sich wegdreht, ja, dann geht direkt der Puls hoch, so, ne, bei manchen Spielern, und von daher, der hat's wirklich ordentlich gemacht.
Wie es weitergeht in dieser Frage, werdet ihr auf jeden Fall lesen auf watz.de und reviersport.de. Ein Spiel hat er jetzt auf jeden Fall schon abgesessen, und je nachdem, wenn die 3 weiteren dazukommen, dann wäre er gesperrt beim Spiel gegen Aue, gegen Viktoria Köln und gegen Duisburg. Duisburg natürlich immer besonders ärgerlich, da wäre jeder Spieler gerne dabei. Ja. Wer allerdings wieder mit dabei ist beim nächsten Spiel gegen Aue, ist Tom Mustier. Da wird es dann spannend, wie Trainer Uwe Koschinat aufstellt. Wir schauen nach vorne auf den nächsten Sonntag. Martin freut sich schon auf die weite Fahrt ans Ende der Welt. Aue ziemlich schlecht in die Saison reingekommen, haben aber jetzt zuletzt 2-mal gewonnen gegen 1860 München und gegen Alemannia Aachen, haben da möglicherweise jetzt ein bisschen Selbstbewusstsein geschöpft. Christian, was werden wir für ein Spiel sehen? Es war ja auswärts in Aue nicht so einfach in der Vergangenheit für RWE.
Ja, sagen wir so, man wird keine Mannschaft sehen wie TSG Hoffenheim, die spielerisch alles im Grunde im Boden spielen will. Vor 2 Wochen war der Trainer ebenfalls schon ein Kandidat für die Beurlaubung. Jetzt ist wieder alles einigermaßen im Reinen. Also es wird ein Spiel, wo 2 Mannschaften einfach versuchen werden, sich irgendwie den Schneid abzukaufen. Ich glaube auch, dass Thomas hier wieder in die Startelf rotieren wird. Und weil du so einen brauchst. In Aue, da gibt es noch nie einen Schönheitspreis gegeben. Und das wird jetzt auch am Sonntag so sein. Und dementsprechend denke ich, dass er da prädestiniert ist, um mit seiner Frische dann auch ein Zeichen zu setzen. Wobei Uwe Koschnett ja eigentlich sagt, er lässt, wenn es läuft, eigentlich gerne weiterlaufen, auch in der englischen Woche. Aber ich denke trotzdem, dass Tom Mustier reinrotieren wird. Und ansonsten nur die Frage, wie so oft ist, startet Koska oder Hoffmann auf der rechten Seite? Denn beide haben es meiner Meinung nach gut gemacht. Hoffmann nach dem Wechsel auch sehr, sehr gut. Ansonsten wird es wirklich nur darum gehen, wieder stabil zu stehen erstmal und auf gar keinen Fall in Rückstand zu geraten, weil dann hat man in Auer immer schon ziemlich schlechte Karten.
Ich glaube, dass Hofmann starten wird, weil Koska muss ja in der Kabine bleiben aufgrund muskulärer Probleme. Das kann schon dazu führen, dass man sich dann für den frischeren Hofmann entscheidet. Ich denke auch, dass Mustier spielen wird, auch wenn man wirklich sagen muss, dass es Torben Müsel echt ordentlich gemacht hat. In einem Spiel, das ihm ja eigentlich gar nicht so liegt. Ne? Also er hat ja fußballerische Qualitäten und so viel gegen den Ball arbeiten ist eigentlich nicht so seins, aber das hat er wirklich gut gemacht. Er ist sehr, sehr viel gelaufen. Hat die 2 Kämpfe angenommen, hat das auf jeden Fall sehr, sehr gut ausgefüllt, diese Rolle. Aber trotzdem glaube ich schon, dass das Mustier da wieder reinrücken will, weil vor seiner roten Karte war der in absoluter Topform.
Dann ist die Frage, ob das Wechselbad der Gefühle weitergeht, also ob es jetzt wieder ein bisschen schwacheres Spiel geben wird oder ob RWE jetzt in der Erfolgsspur bleibt. Was sagst du?
Tja,
man weiß es einfach nicht.
Schwierig, das irgendwie zu prophezeien nach diesen letzten Spielen. Es ging ja wirklich hin und her, aber positiv war auf jeden Fall, dass die Mannschaft die richtige Antwort erstmal gegeben hat. Und da möchte ich nochmal auf ein Thema eingehen. von der Pressekonferenz gestern, da bin ich offenbar vom Trainer missverstanden worden. Nicht nur vom Trainer, ich bin auch von einigen Leuten angeschrieben worden, die mich dann gefragt haben oder mir vorwurfsvoll gesagt haben, wie kannst du denn den Trainer fragen, ob die Mannschaft noch hinter ihm steht nach so einem Spiel, nach einem gewonnenen Spiel. Das habe ich ja gar nicht gefragt. Ne? Mhm. Also die Mannschaft hat das selbst beantwortet, gegen Hoffenheim, aber auch schon nach dem Aachen-Spiel in Regensburg, wie ich finde. Also es gibt da überhaupt gar keine zwischenmenschlichen Probleme und daher habe ich Koschnack gefragt, ob ihm genau das ein gutes Gefühl gibt. Ich wollte da so ein bisschen was aus seinem Innenleben als Trainer erfahren. Trainer haben es in der dritten Liga auch nicht einfach. Wenn wir sehen, bei 1860 München ist da schon der Trainer geflogen, bei Hansa Rostock gibt es schon Probleme, aber bei 1860 München hat die Mannschaft eben nicht so eine Antwort geliefert nach einem 1:5. Und ich merke ja so im täglichen Umgang in der Zusammenarbeit, wie das mit der Mannschaft funktioniert. Natürlich, wenn du jetzt Spieler 16 bis 25 fragst, das ist in jeder Fußballmannschaft so, dann werden wahrscheinlich einige sagen, okay, mit dem Trainer müssen wir nicht unbedingt zusammenarbeiten. Ist völlig klar. Aber grundsätzlich, das hat man auch so an den Reaktionen gemerkt, Arslan, der den Koschinat sofort nach dem Schlusspfiff umarmt hat und so, da stimmt es auch auf jeden Fall. Ja. Und es wird da auf jeden Fall einfach nur um inhaltliche Dinge gehen bei Koschinat. Ne? Sprich, kann er die Mannschaft langfristig weiterentwickeln? Wie reagiert die Mannschaft auf Gegner, die RWE den Ball überlassen? Und darum wird es halt gehen. Aber das hat die Mannschaft auf jeden Fall gezeigt. Zwischenmenschlich passt das so.
Also, du hast es geschafft, dass er kurz sprachlos war.
Ja, es war echt ein sehr langes Schweigen.
Ja, vielleicht muss ich zugeben, vielleicht habe ich es auch nicht gut formuliert. Ne? Das ist ja bei Koschnack immer das Problem. Man hat ja bei der PK so 2-3 Fragen im Kopf und bei seinen langen Eingangsstatements, dann kann man ja alle drei meistens immer streichen, weil er alles immer thematisiert. Ja. Muss ich zugeben, er hat es dann falsch verstanden. Vielleicht hätte ich es ein bisschen anders formulieren sollen, ein bisschen weiter ausholen. Er fühlte sich missverstanden. Ich glaube, er warf mir dann vor, da irgendwie eine Trainerdiskussion aufzumachen, war überhaupt nicht meine Intention. Ich finde, also ich an seiner Stelle würde da gut schlafen können, wenn ich weiß, okay, auf enorme Rückschläge reagiert meine Mannschaft, weil gerade nach schweren Niederlagen kann es ja bei Trainern innerhalb der Mannschaft zu Zweifeln kommen. Und das ist einfach nicht der Fall innerhalb dieser Truppe und mehr wollte ich da auch gar nicht.
Ja, gut, dass wir das nochmal klargestellt haben. Das Spiel gegen Aue ist am Montag Thema hier im Talk. Dann bin ich nicht mehr da. Die Kira ist aus ihrem Urlaub dann zurück. Ich verabschiede mich jetzt erstmal für ein bisschen länger. Bedanke mich bei euch beiden.
Urlaub, ne?
Genau, ich mache auch Urlaub. Ich fahre erstmal nach Malle. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr so kompetente Experten an meiner Seite wart die ganze Zeit.
Ich
bedanke mich bei allen, die zugeschaut und zugehört haben. Freue mich über jeden, den ich im Stadion treffe, wo ich demnächst auch mal wieder privat hingehen werde, was ja auch mal ganz schön ist. Und sage bis dahin, ciao aus Essen.
Ciao. Ciao.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnehafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.